Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Sie wurden in der Steiermark geboren, 1930.
Ja, haben zuerst, in der Oststeiermark, genau.
Haben zuerst Maschinenbau studiert, dann Psychologie und Germanistik. Sie haben auch selbst Hörspiele geschrieben, ab 1953, soweit ich weiß. Haben 1959 in Psychologie promoviert mit einer Dissertation, die dem Hörspiel in der Vorstellung der Hörer gewidmet war. Also empirisch untersucht, was sich Hörer vorstellen, während sie ein Hörspiel hören.
Ja.
1961, dann ist ihr berühmtes Buch erschienen mit dem Titel Das Hörspiel, Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels. Und außerdem sind sie seit 1972 Professor für allgemeine Literaturwissenschaft an der TU Berlin mit dem Schwerpunkt Medienwissenschaft, inzwischen emeritiert. Und sie haben sich
präzise.
Auch...
Ja, das haben sie alles gut benannt.
Da muss ich nicht mehr fragen, ob es auch noch okay war.
Ja.
Und sie haben sich auch intensiv mit filmischen Ausdrucksmitteln und ihrer Wirkung beschäftigt, also auch mit Film, Fernsehspiele auch selbst geschrieben und zum Beispiel untersucht, wie der Holocaust in den Medien dargestellt
wird. Sogar einen Adolf-Grimme-Preis bekommen für Fernsehspiele.
Ja.
Und wenn ich dazu eine Anmerkung anbringen darf,
gerne.
Da lernte ich zum ersten Mal die Bürokratie von deutschen Rundfunkanstalten kennen. Ich habe vom NDR war das produziert, Titel war Auf Sozialisten schließt die Reihen, nach einem Arbeitertheaterstück. Und bei der Preisverleihung habe ich ein Flugblatt verteilt, auf dem stand, im dritten Programm singt man auf Sozialisten schließt die Reihen und im ersten schießt man auf Sozialisten.
Oh.
Von dem Tag an habe ich keinen Auftrag mehr bekommen.
Oh weia.
Ich weiß nicht, wie das heute ist.
Na, also schießen tun wir hier zumindest nicht im
Meer. Das war natürlich metaphorisch gemeint.
Interessierend würde mich erstmal, wie sind Sie denn biografisch zu Ihrer Begeisterung für das Hörspiel gekommen?
Mein erstes Erlebnis fand in Baden-Baden im Südwestfunk statt. Ich begann zu studieren Psychologie in Tübingen. Und ein studentischer Arbeitskreis führte mich nach Baden-Baden. Gerd Westphal war unser Gastgeber. Man führte uns in ein echoloses Studio und ich hörte ein Hörspiel, ich kann mich an den Titel nicht erinnern. Sicher waren die Träume von Eich darunter. Und ich war körperlich so betroffen und ergriffen und fasziniert, dass ich sagte, ich muss an dem Ding weiter basteln. Und das habe ich dann auch gemacht und wollte bei Germanisten oder Theaterwissenschaftlern oder Publizisten irgendeinen Abschluss machen, habe zunächst ein eigenes Hörspiel produziert. Und die sagten alle, nein, Hörspiel war damals noch nicht in Mode bei der Germanistik. Und in Graz bin ich dann zu diesem Professor Weinhandel gegangen, Psychologe, und erzählte ihm, dass mich das so fasziniert, weil er mich so betroffen hat. Sagte, warum nicht? Und ich habe deshalb Psychologie studiert, nur um die Arbeit machen zu können.
Nur
nicht, weil mich Psychologie interessiert.
Dem auf den Grund zu kommen, was
genau,
Sie da fasziniert hat.
Was ich erlebt habe.
Mhm. Hält das denn bis heute an?
Ja.
Wie ist das denn als Ingenieur, der Sie auch sind, für Maschinenbau? Haben Sie sich ja nämlich auch schon früh für so technische Abläufe interessiert?
Zwangsläufig.
Und erschienen Ihnen vielleicht auch deshalb, so scheint es mir, diese Berührungsangst, die viele Hörspielmacher hatten mit der Technik Anfang der 60er Jahre, eigentlich unverständlich?
Eigentlich nicht, weil sie normal ist. Also, dass Techniker sich für Dinge der Technik interessieren, ist klar. Bei den Hörspielautoren, die sind ja Literaten, haben an Sprachorientierungen sich ein Leben lang meistens ausgerichtet. Und Technik interessiert sie auch nicht, wenn sie Drehbuchautoren sind. Sie schreiben einfach eine tolle Geschichte. Und die Umsetzung überlassen sie dann anderen Leuten. Aber die gab es beim Hörfunk damals noch nicht so richtig.
Diese anderen Leute?
Die anderen Leute. Weil da man meinte, wenn man einen Schauspieler von der nächsten Bühne runterholt und er kriegt es einigermaßen hin, sei die Runde schon gelaufen. Es liegt letztlich nicht an den Autoren, sondern an den Regisseuren und an den Produzenten der Hörfunkanstalten.
Gab es denn da schon spezielle Hörspielstudios?
Natürlich.
Gab es schon.
Mhm. Also Südwestfunk war das Hörspielstudio, hat Eich und Bachmann.
Nein, ich meine auch von den Räumlichkeiten
alles
her sozusagen.
Möglich, ja. Mhm. Und es gab darüber hinaus nebenbei von der Firma Siemens eigene Geräte, mit denen man den Ton bearbeiten konnte in jede beliebige Richtung. Aber die meisten Toningenieure beherrschten das damals noch nicht.
Mhm. 1961 erschien dann das Hörspiel, Ihr Buch, das ja sehr deutlich gegen dieses alte illusionistische Hörspiel, das sozusagen literarische Wortkunstwerk, Stellung bezog, also als Exponent dessen Günter Eich eigentlich auch. Und dem setzen Sie etwas entgegen, dass Sie die Eigenwelt konkreter Schallvorgänge nennen, das Totalhörspiel. Wie kann man sich das denn akustisch vorstellen?
Ganz einfach, was Sie beim Film in einem Dialog oder in einem größeren Runde machen, wenn Sie Schuss gegen Schuss machen, wenn Sie also mit der Kamera mal auf die Gruppe gehen, mal auf Einzelpersonen, findet im Hörspiel nichts statt, weil man einfach einen Dialog laufen lässt und niemand hat, der sozusagen den Übergang geräuschmäßig oder akustisch herstellen kann. Das heißt also, es gab noch nicht mal die einfachsten Realisationen von Dingen, die man im Film total beherrschte, wie man mit einem Dialog umgeht. Sie haben Dialoge dann einfach auf zwei Mikrofone gelegt oder auf ein Mikrofon und konnten einfach nur ein bisschen Hall dahinter oder weniger Hall, aber eine Ausgestaltung des Vorgangs durch Klang, Geräusche oder durch die Stimme. Ich habe bei den Versuchen festgestellt, dass Blinde sofort merken, wenn ein Sprecher den Kopf wendet. Sie meinen, es sei ein anderer Sprecher. Also alle Phänomene, die akustisch noch drinstecken, wurden nicht in die Dramaturgie aufgenommen. Es war eine Forderung an die Dramaturgie, den Ton ernst zu nehmen, den Schall ernst zu nehmen, mit dem man es zu tun hat. Und es waren zwei weitere Forderungen drin. Einmal das Live-Medium Hörfunk ernst zu nehmen, das heißt live, so wie das Brecht in seinem Lindbergh-Flug
also
eben gemacht hat.
Also diese Sender-Empfänger-Trennung aufzuheben.
Und das Dritte war, dass man dem Hörer einen anderen Schall anbietet, nicht diese grässlichen Zimmerlautsprecher, wo man nichts Ordentliches mehr hört von dem, was in einem Studio produziert wurde. Es war also, waren drei Punkte, die dabei wichtig wurden. Die Produktion selbst, der Hörer und der Live-Charakter. Und da kommt die Technik natürlich hinein. Ich habe das Wort Medium wortwörtlich genommen.
Eine ganz große Rolle spielen dabei ja auch eben Geräusche.
Ja.
Und Sie zitieren da auch den damals sozusagen herrschenden Hörspieltheoretiker Heinz Schwitzke,
ja.
der dann sagte, ich zitiere, Geräusche sind eher störend, sagt er, weil, Zitat, man damit die materielle Wirklichkeit den hauchzarten Schleier der Fantasiewirklichkeit schmerzhaft durchstößt und zerreißt.
Wunderschön zitiert.
Das ist aus Ihrem Buch. Was war denn das für eine Haltung, gegen die Sie da angekämpft haben?
Herr Schwitzke ist immer vom reinen Text ausgegangen. Er hat beim Sprechen natürlich eine Frauenstimme zugelassen und eine Männerstimme und auch eine Jünglingsstimme. Aber den Ausdruck, die anderen Möglichkeiten des Ausdrucks, die man als Akustiker auch noch hat, hat er nicht verwenden wollen, weil er meinte, dass der Text allein schon die Fantasie anrege, was gar nicht falsch war. Aber vom Medium her hat er nichts kapiert. Er hat das Medium nur zur Hälfte benutzt oder nur zu 10%. Sie können auch mit Geräuschen diese Fantasie erzeugen, wird auch erzeugt. Das war eigentlich nicht das Problem, aber er hatte genau die Problematik eines Autors, der sich scheut, mit einem Techniker zu reden, mit einem Toningenieur, mit einem Kötter zu reden, mit jemand, der von Siemens kommt. Das wollte er nicht. Er war ehemaliger HJ-Dramatiker und hat so jetzt als umgekehrter Neuchrist, der dann war, nicht, wollte sozusagen die große Geistigkeit im Hörspiel einführen und hat damit seine Position, sagen wir, halt erklärt, die also dann so eine Art poetologische Erklärung war.
Um mir das nochmal vorstellbar zu machen, so ein Totalhörspiel, was für Geräusche wären das, die Sie sich da vorgestellt haben?
Es waren keine speziellen Geräusche. Es waren viele Autoren, die das Buch gelesen haben, meinten, sie müssten bei mir fragen, ob sie die richtigen Geräusche haben. Das ist völliges Missverständnis. Sondern es war der Vorschlag, das Medium, Schall ist das Medium, von verschiedenen Dingen ja ernst darum, zu nehmen.
Es ging Ihnen ja schon darum, diesen Geräuschpool zu öffnen sozusagen. Ja. Also es ging Ihnen zum Beispiel, so wie ich es verstehe, darum, einfach zum Beispiel auch für elektronische Bearbeitung von Geräuschen einfach mal diese Schleusen zu öffnen.
Die Instrumente, die man zu diesem Zeitpunkt in der Hand hatte, um Schall zu bearbeiten, um zum Beispiel, sagen wir so, einen Übergang im Dialog auch so spannend zu machen, wie er in einem Schuss-Gegenschuss im Film ist. Es wird ja immer nur so gesprochen, als ob man rezitieren würde, wie auf einer Stehbühne. Ne? Und die Vorschläge, die von mir erwartet wurden, konnte ich gar nicht geben, weil es ja vom Stoff abhängt, von der Story, vom Plot.
Aber nichtsdestotrotz.
Und das Plot war meistens fad, dass dann die Nachmacher machten. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt den Börtner vorspielen, der eine Schallspielstudie.
Den wir gleich noch hören, ja.
Gleich hören werden. Das Langweiligste, was es gibt, obwohl er alles Mögliche verwendet, weil er keine Ideen hatte, kein tolles Plot. Sie brauchen für ein tolles Schallspiel natürlich auch Ideen und tolle Inhalte. Mit irgendeinem beliebigen Geräusch können Sie den Knilli dann nicht zufriedenstellen.
Also genau, es geht eben, so wie ich Sie verstehe, auch, also die Schrift ist ja durchaus auch polemisch formuliert zum Teil, auch einfach darum mal festzustellen, dass Geräusche einen Eigenwert haben. Ja, also dass Geräusche nicht abbilden müssen, dass wenn ich im Radio eben das Knirschen auf dem Kies höre, ich nicht unbedingt denken muss, okay, ein Schritt auf Kies, sondern dass ich einfach dieses Schallereignis für sich nehme. War das denn damals etwas Neues oder war das...
Es war etwas Neues, weil in den Hörfunkstudios das eigentlich nicht probiert wurde. Das heißt, man konnte mit jeder Idee, die außer der Stimme eines Schauspielers noch was anderes vor das Mikrofon bringt, konnte irgendwas Neues angeblich behaupten. Im Wesentlichen war es sozusagen eine neue akustische Kultur aufzubauen, bei der sozusagen der Rundfunk sich nicht auf die Stimme allein beschränkt. Und wenn er sie benutzt, die optimal wie der Jandl, der kann seine Stimme, er ist ein toller Stimmimitator. Deshalb sind seine Stücke auch toll. Sondern dass man die ganze akustische Breite, die zur Verfügung stand, verwendet. Man hätte ebenso gut sagen können, Schallspiel auf der Bühne oder Schallspiel im Fernsehen oder Schallspiel im Freien. Der Hörfunk war auch ein Ort. Mhm. Es ging um eine Gestaltung, die jenseits von der Musik die Intensität erhöht im Bereich des Schalls. Mhm.
Wie standen Sie denn aber zu diesen illusionistischen Hörspielen? In dem Buch sind ja unzählige Beispiele zitiert von Hörspielen der 50er Jahre dann auch. Die müssen Sie sich ja alle angehört haben. Ja. War das nicht quälend?
Es war quälend. Ich muss im Nachhinein sagen, ich weiß mittlerweile auch, warum hätte ich damals Kopfhörer verwendet? Wahrscheinlich nicht so quälend. Sondern ich habe normale, grässliche Lautsprecher gehört und da war es grauenhaft. Aber ich habe mittlerweile einige davon wieder neu abgehört mit Kopfhörer und würde mich heute korrigieren.
Ja?
Ja, weil mit Kopfhörer eine Intensität des Hörens entsteht, die man mit dem normalen Lautsprecher, der von außen auf uns eindringt, überhaupt nicht bekommt. Der Schall geht direkt ins Ohr, in den Körper hinein. Sie erleben ihre ganzen inneren Organe, die auf Schall auch reagieren, in einer Intensität, so wie mein erstes Erlebnis in Baden-Baden war. Das habe ich also bei den Hörspielen eben nicht erlebt, sondern es war alles fad. Es war grässlicher Klang und boah.
Hier im Studio im Hörspiel Artmix ist bei mir Herr Friedrich Knilli, Medienwissenschaftler und Autor. Herr Knilli, in dem Stück Schallspielstudie 1 von Paul Pörtner hört man ja dreimal das Gleiche eigentlich, nur zunehmend elektronisch verfremdet, dreimal die gleiche Szene sozusagen. Es folgt zieht, könnte man sagen, Schritt für Schritt den Weg nach von diesem alten Konzept des illusionistischen Hörspiels zum Schallspiel. Gelingt das denn, würden Sie sagen?
Also die Frage ist schwer zu beantworten. Darf ich vorneweg etwas dazu sagen? Es ist vom Akustischen her ein fundamentaler Unterschied für mich gewesen, es hier im echolosen Raum zu hören. Und ich habe dann abgewechselt mit den Kopfhörern. Der Hauptunterschied war der, ich war bei dem Kopfhörer mitten in diesem Raum drin, den er aufgebaut hat. Und als ich den Kopfhörer abnahm, war das Ganze vor mir weit weg, emotional kaum auf mich eingedrungen. In dem Augenblick, wo ich den Kopfhörer auf hatte. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist einfach ein langweiliges Thema. Da können Sie machen, was Sie wollen. Es wird durch drei Stufen nicht besser. Es hat eine Form, wie man sie bei konkreter Poesie damals, wenn man so Anfänger in der konkreten Poesie war, benutzte, die Wiederholungsfigur, die Reihennummer. Also es hat mit Spiel nichts zu tun. Es ist aber eindeutig in einem wunderschönen Schallarrangement das Ganze abgefasst. Und freiwillig will ich mir es nicht anhören.
Als Experiment aber können Sie es stehen lassen?
Ja, eindeutig, eindeutig.
Als erste Annäherung des Autors?
Eindeutig, eindeutig, wie raffiniert also die verschiedenen, das ist ja auch die Spezialität von dem Börtner. Er war nie ein genialer Autor, aber immer ein genialer Techniker und Erfinder, schon auf der Bühne. Er hat zum Beispiel in Ulm, wo ich ihn kennenlernte, ein Spiel mit für offene Formen auf der Bühne aufgeführt, mit einer Lächerlichkeit. Scherenschnitt nannte sich das Ganze.
Wie sah das aus?
Ja, man ging um irgendeinen Diebstahl oder Mord und das Publikum konnte entscheiden, wie es weitergeht.
Aber das war tatsächlich Scherenschnittfiguren, die man da sah.
Nein, nein, das war nur das Stichwort.
Ach so.
Aber es war genauso banal. Es ging aber immer um die Dramaturgie. Er probierte immer wieder Techniken, Dramaturgien aus, war aber kein, wenn Sie mir im Nachhinein Herr Börtner verzeihen, sehr genialer Autor. Also, wenn Sie dasselbe Thema den Heißenbüttel gegeben hätten oder den Franz Mohn, das wäre spitze gewesen.
Sie haben gerade den Begriff Spiel schon erwähnt, der auch in Ihren Theorien mehrfach auftaucht. Was ist denn dieses Spiel?
Normale Spiel, wie man es als Drama kennt, zwei, die einander gegenüberstehen mit den Konflikten.
Also nicht Spiel als Spielbegriff so sehr im Sinne
nicht
von...
Kinderspiel, nicht
Kinderspiel. Nee, kann ja auch sein Ausprobieren von Variationen oder sowas.
Kampf. Mhm. Streit.
Und das ist für Sie die Essenz auch sozusagen eines...
Das normale Drama als Muster, dass es dann andere Formen des Spiels auch gibt, ist mir klar. Aber ich habe... die Form, so wie sie auf der Bühne praktiziert wird, seit Shakespeare eben als Muster genommen. Sie wird verzeihen im Nachhinein.
Ja, Sie schreiben ja in Ihrem Buch über das Hörspiel, ich zitiere mal, Hörspielgeräusche sind Schallgestalten, die in bildfreien Stücken in ein Spiel und Gegenspiel treten. Sie sollen nicht imitieren, sie sollen handeln. Ich nehme an, das ist dann auch
genau,
Handeln,
so
Kampf. Wie können denn Hörspielgeräusche in so ein Spiel
treten?
In der skurrilsten
Form als Grotesk-Figuren, als Geräuschfiguren. Ich bin kein Autor, um das zu erfinden.
Nein, nein, ich meine nur, was haben Sie, wenn Sie das sagen, vor Ihrem geistigen Auge?
Wie ich eben sagte, dass Sie zum Beispiel, sagen wir, in einem Kampf, da gibt es so dieses Spiel und Gegenspiel ein bisschen drin. Also wo entweder laut gegen leise, tief gegen hoch und eine ganz komplizierte Mischung, wo Figuren eben akustisch unterschiedlich charakterisiert sind und auch akustisch hörbar gegeneinander antreten.
Und das
wobei
kann
das
sein,
Wort ohne weiteres dabei sein konnte.
Akustisch hörbar kann sein durch Tonhöhen zum Beispiel. Was gibt es da für Parameter, die wichtig
sind? Sie haben
könnten?
Also im akustischen Bereich die Lautstärke, die Tonhöhe. Sie können mit Echo, mit einer Vielfalt von Kleinigkeiten, also wenn Sie sich einmal die Geräuschwelt angucken, was da an wunderschönen Tönen und Klängen und Schalldingen unterwegs ist. Es braucht Fantasie und Genialität von Autoren. Und das war eine Aufforderung an die Autoren, sich mal in eine andere Richtung zu orientieren, als ständig den normalen Text runterzuspulen, den dann irgendein Regisseur vortragen lässt. Ne?
Wie wichtig ist denn die sogenannte Realität dabei?
Für mich sehr wichtig.
Wie kommt die da rein?
Durch das Thema.
Durch diesen Kampf?
Ja, durch das Thema.
Also Paul Pörtner schreibt zum Beispiel auch in seinem Aufsatz, also für ihn sei ein bloßes Schallspiel, schreibt er, das also Worte und Illusionen bewusst völlig vermeidet, sei, findet er genauso abstrakt wie ein bloßes Wortspiel. Das würden Sie dann auch genauso sagen. Ist ja eigentlich auch eine abstrakte Opposition, oder? Könnte man sagen. Diese, dass man immer das so gegenüberstellt oder in den 50ern.
Wenn Sie Othello nehmen, also zwischen Iago und dem Othello ist eine abstrakte Opposition.
Also ich meine auch eine künstlich hergestellte, die gar nicht notwendig wäre, oder?
Vom Plot muss sie stimmen. Es muss ein Plot geben. Ohne das, was das Schauspiel hier von mir entwickelt ist, ist ein dramaturgisches Modell. Auf Medium bezogen und kann nicht sozusagen die normale Leistung eines Dramatikers ersetzen, sondern soll die Leistung des Dramatikers für den Schall, für den Funk tauglich machen. Das war eigentlich die Idee, eine Dramaturgie, die medienbegründet ist, für Dramen. Das Wort Spiel bezieht sich eben auf Drama und nicht freies Ringeleien-Spiel oder so etwas. Und Pörtner hat das jetzt in den Schlusszitierten am optimalsten ausgedrückt.
Die Hörer waren ja in den 50er Jahren eben eigentlich dies nicht gewöhnt, diese Opposition aufgebrochen zu sehen, sozusagen auf einmal diese Klangerzeugung, auch die elektronische Klangerzeugung vermählt zu sehen mit eben naturalistischen, illusionistischen Plots.
Also ich kann mir vorstellen, dass die Hörer einfach, also man sieht es ja also bei Trivialfilmen, die ja fortwährend mit solchen Scherzen arbeiten, dass sie sich da gar nicht dran stören und sehr gern mit, es fehlte rundum das Plot eines normalen Dramas, sondern es waren alles Annäherungen an Lyrismen, offene Formen, wie sie in der konkreten Poesie praktiziert wurden. Es gab ja auch keinen konkreten, kein Autor, der Dramatiker unter den konkreten Autoren. Sondern es waren meistens eben.
Aber Sie sprechen jetzt schon vom neuen Hörspiel, oder?
Ja, aber das geht ja über. Zum Beispiel Heißenbüttel hat dann solche Hörtexte auch gemacht.
Ja, ja.
Aber die Form, die sie suchen, ist sozusagen die Balance zwischen Sinn und Unsinn,
ja.
Hass und Liebe. Aber nicht der Kampf. Sie sind also Lyriker, die Welt in ihrem Sein und Nichtsein permanent akustisch abfingern. Ne?
Aber gab es diesen Kampf im alten Hörspiel?
Natürlich, in verschiedensten Formen. Zum Beispiel, wenn Sie nehmen die Mädchen aus Viterbo.
Können Sie mal kurz beschreiben, was passiert.
Da ist eine Schulklasse in einem unterirdischen Irrgarten unterwegs und parallel dazu geschaltet wird ein Großvater mit seiner Enkeltochter Jude und fürchtet, dass er nicht, er wünscht, dass er nicht gefunden wird. Mädchen wollen gefunden werden und er möchte nicht gefunden werden. Dieser Konflikt wird von Eich eben in dieser Gegenführung eben sehr schön dargestellt. Also diese Andeutungsstücke, wie sie also jetzt in der konkreten Poesie oder hier bei Schallspielstudie 1 von Pörtner, haben wenig mit Dramatik zu tun. Es gab eben da keine Funkdramatik, sondern es waren Funkgejammer und.
Aber nochmal zurück zu diesem Übergang 61, ungefähr, ja. Als Sie Ihr Buch schrieben. Wenn die Hörer vorher zwar diese Dramatik gewöhnt waren, aber nicht eigentlich eine bestimmte Art von Umgang mit Geräuschen, wofür Sie ja plädiert haben für diesen Umgang.
Ich glaube, dann hätten Sie mitbekommen, wenn die Stücke, wenn Sie besser in die Stücke integriert worden wären und wenn Sie besser zu hören wären. Ich wiederhole, wenn ich hier bei dem Börtner fasziniert bin durch den Kopfhörer, weil ich Dinge höre, die in mich eingedrungen sind, ich bin mitten drinnen.
Ja.
Und wenn ich den Kopfhörer abnehme, ist das ein grässliches, entleertes Zeug. Ne?
Mich
so ging es den Hörern rundum.
Ja. Gab es denn aber...
Und da sind die Hörspiele, die nur auf Wort absetzen,
ja,
besser
ja.
dran. Weil der akustische Ausdruck des Geräusches eben ein ordentliches Geräusch braucht.
Also Sie würden sagen, das totale Schallspiel, was Sie dann definieren, das ist etwas, das sich auch so unmittelbar vermittelt, dass man sich eigentlich gar nicht dran gewöhnen muss als Hörer, sondern dass man einfach direkt dessen Logik, sage ich jetzt mal, akustisch einsieht.
Einfach. Ich habe es ausprobiert in Berlin bei verschiedenen Versuchsgruppen. Es funktionierte. Die waren so ergriffen, dass sie die Kopfhörer vom Kopf gerissen haben, weggeworfen, weil sie so mitgegangen sind. Weil es sie so gepackt hat, nicht? So wie spannende Musik eben auch einpacken kann. Und obwohl sie was ganz anderes ist von der Form und von der Gattung her.
Sie wollten ja schon, so wie ich das verstehe, auch diese Rolle des Lautsprechers aber verändern irgendwie. Der Lautsprecher vorher im Zimmer, man sitzt davor und der bildet für mich etwas ab. Er überträgt etwas, das aber eigentlich sich in einem imaginären Land meinetwegen abspielt. Und Sie schreiben eigentlich, der Lautsprecher kann auch ein eigenständiger Tonerzeuger sein. Ich kann ihn in meinem Raum auf einmal wie ein Instrument quasi wahrnehmen. Was heißt denn das für die Hörsituation?
Zu dem Zeitpunkt meinte ich, ich könnte, sagen wir, dass mit dem Schauspiel, mit der Produktion diese Barriere zwischen Hörer und Lautsprecher durch eine Produktionsleistung überspringen. Und musste im Laufe der Jahre feststellen, dass alle Versuche, sagen wir, die dann durch Börtner so implementiert wurden, eben nichts gebracht haben, weil der Lautsprecher im Zimmer das nicht überträgt. Der Lautsprecher überträgt präzise das Wort. Das verstehen wir sofort. Aber alle diese feinen Zwischentöne, die hier zum Beispiel Ihr Beispiel vom Anfang oder jetzt Börtner, die müssen gehört werden. Wenn sie nicht ordentlich gehört und nicht ordentlich wiedergegeben, sie werden mit dem Lautsprecher nicht ordentlich wiedergegeben.
Aber auch vom Kopfhörer, wenn wir jetzt zum Kopfhörer gehen, ist das ja ein Unterschied, ob ich den Kopfhörer eben als Abbildungsmedium benutze oder ob ich ihn als eigenständigen Tonerzeuger sozusagen.
Er ist eigenständiger Tonerzeuger in dem Augenblick, wo ich ihn aufsetze. Man sieht das also heute, ich meine, der Hörbucherfolg liegt am Kopfhörer. Nicht an den anderen Dingen, sondern weil man dem Schall, dem Klang so nahe ist wie nirgendwo anders. Wenn er in Ihnen ist, wenn Ihr ganzer Leib mitschwingt und Sie merken das, wenn Sie sich selbst beobachten. Ohne Selbstbeobachtung kommen Sie nicht dahinter, wie Sie ergriffen werden. Sie merken nur im Nachhinein, dass Sie etwa relativ ergriffen sind, aber woran es liegt, nicht sofort.
Wie steht denn jetzt diese Erfahrung, die Sie da beschreiben, im Zusammenhang mit den Bildern, die es ja vorher gab von der inneren Bühne?
Die innere Bühne, das ist Quatsch. Also die gibt's nicht, weil die Wahrnehmung und der Vorstellungsraum identische Räume sind. Was immer man sich also vorstellt, ist außerhalb des Hörers. Und das, was ich jetzt erlebe im Körper, sind nicht die Räume. Der Vorstellungsraum umgibt mich. Wenn Sie sich zum Beispiel jetzt, der Vorstellungsraum bei dem Börtner war bei mir, ein Raum, wo irgendwas mit Wasser ist, dann sah ich seine Frau so in einer Kontur und dann ein dunkler Raum, in dem ich so bin und dann kommen sie einmal näher. Aber das war ein Raum, der sich ausbreitet wie der Wahrnehmungsraum. Und so ist es auch bei den anderen Hörspielen gewesen. Das hat meine Untersuchung ja eindeutig ergeben, die ich vor diesem Buch veröffentlicht habe. Das Buch ist eine Streitschrift gewesen gegen Hörspielfunktionäre. Der Herr Schwitzke hat mich nämlich ziemlich hängen gelassen. Ich habe ihn gebeten bei der Dissertation, er möchte mir Hörspiele leihen für die Forschung. Er sagte, selbstverständlich, es müssen nur alle 80 Mitarbeiter zustimmen. Ich habe geschrieben, ich war so blöd, ne? bekam aber nicht alle Antworten, weil sie verreist waren, ne? Und bekam deshalb seine Hörspiele nicht. Müssen Sie sich vorstellen. Und dann hat er, das hat er nie erwähnt, ne?
Aha, aha. Wie ist denn das? Es geht ja auch bei diesen Bildern unsichtbare Bühne, Theater ohne Augen, wo Sie gerade gesagt haben, das ist ein Schmarrn sozusagen. Da geht es ja auch um dieses Bild des Blinden. Das Bild der Hörer soll eigentlich wie ein Blinder sein.
Das ist Quatsch, weil der Blinde sich genauso verhält wie der Hörer, wenn der sehende Hörer. Es gibt also Untersuchungen, die nicht nur von mir, sondern schon in den 30er, 40er Jahren durchgeführt wurden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Blinden und Sehenden beim Hören. Beide bewegen sich in diesem Vorstellungs- und akustischen Wahrnehmungsraum gleich.
Was macht denn der Sehende aber mit seinen Augen? Also diese oft gehörte oder auch oft an einem selbst erfahrene Frage. Das Problem ist, wo schaue ich hin, während ich ein Hörspiel höre?
Das ist eine Frage der akustischen Kultur des Hörers. Wenn er ein fauler Hund ist und blöd, dann fantasiert er ganz frei. Und wenn er wirklich mal hinhört, bei Musik beispielsweise, dann konzentriert er sich und spielen die Augen überhaupt gar keine Rolle. Es gibt eben ein fantasierendes Hören und ein Nur-Hören. Meistens tritt das fantasierende Hören ein, wenn einer unaufmerksam zuhört. Das Nur-Hören setzt eine Aufmerksamkeit voraus. Es gab schon in den 20er Jahren bei den Diskussionen, wie jemand hören soll, eben die Empfehlung, hört mit Kopfhörern und lernt zuhören und nicht einfach irgendwo hinlernen und jetzt wird schon kommen, sondern du musst dich konzentrieren, wie bei Musik, damit du verstehst, worum es geht. Das Nebenbeihören, das ist so was für Idioten. Ne?
Hat dieses fantasierende Hören dann irgendeinen Wert, wo man ja sagen könnte, Fantasie ist doch was Schönes?
Es geht auf den Gegenstand nicht ein. Zum Beispiel kann einer, ich habe das immer wieder beobachtet, es gibt Versuchspersonen bei mir, die fast immer wieder gleiche Szenen aus Filmen oder sonst wo eingebaut haben oder Filmschauspieler. Das waren die oberflächlichsten Hörer.
Herr Knilly, wir sind gerade so in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre eigentlich noch. Warum fiel es den Machern denn damals so schwer, das Hörspiel als eigenständige Form gegen Medien wie das Buch oder das Theater abzugrenzen? Warum immer diese Vergleiche, das Hörspiel ist wie ein inneres Theater, das Hörspiel ist wie?
Die Vergleiche mit dem Theater und mit dem etwa mit dem Fernsehen ergaben sich einfach um Abgrenzungen, Rettungsmaßnahmen für das Hörspiel eigentlich einzuleiten. Diese ganzen Dramaturgien, die da entstanden sind, sind letztlich Rettungsversuche, das Hörspiel im Programm zu halten. Vom Publikum her war das Hörspiel abgemeldet.
Würden Sie denn sagen, dass der Film damals das, was das Hörspiel vorher getan hat, wirklich besser konnte?
Viel besser. Unterhaltung einfach anbot. Und auch das Fernsehen natürlich. Es geht also zu meinen, dass das Hörspiel eine literarische Form in der überwiegenden Zahl der Fälle ist, das ist eine absurde, nicht beweisbare Behauptung.
Aber gerade so diese Stimmen, die man so aus den Hörspielen der 50er Jahre im Ohr hat, diese innere, irgendwie gefühlsmäßig damals ergriffene Stimme, das kann man ja im Film eigentlich gar nicht machen.
Im Fernsehen, ja, die Nähe ist sehr stark, die Atmosphäre ist da, es taucht immer wieder auf. Es ist einfacher zu begreifen. Die Sinnhaftigkeit des Mediums Fernsehen ist größer.
Aber diese Innenschau?
Die wird nachhinein als Faktum hervorgekommen. Ich meine, dass einfach es Unterhaltung war. Mhm, das Wort Innen ist dabei sicher beschreibend, aber der wesentliche Faktor ist so wie Trivialliteratur. Wenn Sie mich fragen, warum ist die Trivialliteratur plötzlich zurückgegangen? Genau aus dem Grund. So, oder warum kommen jetzt die Hörbücher mit ihrem Kitsch, an das sich wieder das Hörspiel anhängt?
Wo ja oft weil es einfach wird zwischen Hörspiel und Hörbuch.
Natürlich auch. Von den Intellektuellen, aber von den Benutzern werden einfach die einfachen Romane und Ratgeber und so weiter gehört, weil es einfach zu konsumieren ist unterwegs, wenn man im Omnibus sitzt oder in der S-Bahn. Das heißt, der Unterhaltungscharakter ist stärker bei den anderen Medien, heute beim Hörbuch. Und das war es eigentlich. Und der Schall und die anspruchsvollen Dinge, die die Hörspieldramaturgen und Kritiker und einige Theoretiker herantrugen, waren Rettungsversuche. Man konnte also bei einem Leichnam alles Mögliche sezieren und stellte fest, das fehlt und das fehlt.
Dieser Leichnam erwachte dann ja wieder zum Leben. Was war denn das, das in der Hörspiellandschaft passiert ist, bis es dann zum neuen Hörspiel kam, dessen Auftakt ja oft mit 5-Mann-Menschen gesetzt wird?
Also beim Jandl ist es verlässlich seine Stimme. Er hat eine ganz tolle Stimme und die Fähigkeit der Imitation. Er hätte ebenso gut als Stimmenkomiker auftreten oder Stimmenimitator auftreten können. Und dass das neue Hörspiel von Klaus Schöning propagiert, hängt damit zusammen, dass die ganzen jungen Leute auf der Straße waren, die 68er in Berlin, in West-Berlin und in der Bundesrepublik. Und der Hörfunk quasi geradezu froh war, ein neutrales Thema wie konkrete Poesie als neues Hörspiel anbieten zu können, wenn sich Handkes Publikumsbeschimpfung, mit der das ja mehr oder weniger auch anfing, der kommt auch aus Graz, wenn Sie wissen, was er vorher gedichtet hat, glauben Sie das nicht, der hat sich auch den heißen Bittel vorher genau angehört, mit seiner Publikumsbeschimpfung, das war einfach unpolitisch. Und aber aktuell, ein bisschen frech, aber es tat niemand weh. Niemand in den Anstalten von den Leuten, die das Sagen hatten, wurden durch politische Provokation aus der Ruhe gebracht, sondern es war eine angenehme Ablenkung.
Aber da hätte man ja auch einfach die alten Hörspiele, die genauso unpolitisch waren, weiter produzieren können.
Nee, das Neue war das Stichwort. Wir machen ja was Neues. Ne? So wie Sie jetzt zum Beispiel beim Südwestfunk beobachtet haben, eine ganze Jugendredaktion aus einem Festen und der Rest sind Feste frei. Machen 2 Stockwerke mit jungen Leuten voll, die von niemandem etwas lernen. Nur sagen, ich bin jung und deshalb ist es toll und neu. Und so war das mit dem neuen Hörspiel auch. Es war ein Versuch, der unpolitisch war. Die politisch orientierten Autoren kamen nicht auf die Idee, im Klassengegner eine Heimstatt zu finden, um ihre Botschaften dort verbreitet zu bekommen.
Aber es gibt natürlich auch, wenn man jetzt an die Staatsbegräbnisse denkt oder also an Paul Wühr oder Ludwig Harig, das sind ja nun auch durchaus politische Themen.
Die ja, aber bei Harig, wenn Sie zum Beispiel Harig nehmen, so runterdekliniert im Stil der konkreten Poesie. Nicht? Linguistisch aufbereitet, so als eine egale Welt, also nicht mit dem sozialistischen Anspruch der Studentenrevolte, nicht mit dem Anspruch von allgemeiner Solidarität, sondern so mit der philosophischen Offenheit von jemand, der sagt, naja, so ist halt die Welt, also das und das und so. Also das, glaube ich, ist der wichtigste Teil gewesen, dass sie nicht anstößig waren, bisschen anstößig.
In der Ansage wird 5-Mann-Menschen ja explizit angekündigt als ein Stereo-Hörspiel. Wie wichtig war das denn damals?
Sicher wichtig, weil sie ihr Gerät umstellen muss.
Schnell noch, wenn man die Ansage
wenn
hört.
Konnten, ne? Und es war als ein Stück, das eine moderne Technik bewusste sicher ankündigt, so wie das ja heute jeder Internetbetreiber mit irgendeinem neuen Schmarrn in der Programmkodierung nicht macht. Also ich habe mir schon wieder ein neues Programm.
Also wie standen Sie selbst der Einführung der Stereophonie in den 60er Jahren, wo das
nicht,
ja breit eingeführt wurde?
Nicht anders als gegenüber den vielen anderen Technik. Ich fand das toll, finde es auch heute noch toll, es wird nur nicht benutzt. Also die Benutzung jetzt inhaltlich, wenn ich das Wort Spiel oder Drama nehme, findet so nicht statt. Und wenn ich den Hörer nehme, wären das alles Aufführungen optimal, wenn ich in einem Theater diese Art Stereophonie vorführen würde. Dort könnte ich einen Genuss erleben. Zu Hause bei meinen mickrigen Lautsprechern Stereophonie zu hören, ist Edelkrampf. Das mache ich nicht. Und aber sie wäre, wie diese ganzen Schallspiele brauchen die Aufmerksamkeit, die komplette Aufmerksamkeit des Hörers.
Was kann denn Stereophonie, aber was ist das Potenzial, das wirkliche?
In der Scheinvergabe von Positionen in einem Raum. Und wenn Sie statt der Scheinvergabe das tatsächlich, sagen wir, real vergeben, indem Sie in einem Raum, was ja auch ausprobiert mit verschiedenen konkreten poetischen Texten, dass man 6 oder 7 Lautsprecher im Raum aufstellt und man kann vorbeiwandern und erlebt Textänderungen, da merkt man, was es heißt. Aber auch dort ist das, was ich schon erwähnte, immer wieder das Problem des Autors. Es sind nicht immer die begabtesten Autoren, die das tun dürfen. Ist ein enormer technischer Aufwand.
Sie meinen also, die Konzepte blieben zurück hinter den Möglichkeiten.
So ist es, ja. Weil die Toningenieure die leitenden Figuren sind. Und wenn da kein genialer Autor gegenübersteht, machen die halt so irgendwas. Ne?
5 Mann Menschen versucht ja doch etwas zu erzählen. Es versucht tatsächlich beides zu tun, experimentell mit dem Medium Radio umzugehen und aber auch dramatisch zu sein. Würden Sie denn sagen, das findet hier zusammen zu einer Einheit?
Ja, also ich finde, es ist ein großartiges Stück. Es ist, wenn man so will, eine groteske Szene, eine Zuspitzung einer Situation und hat Elemente einer Kantate auch, erinnert auch in dieser Förmlichkeit an das epische Theater von Brecht. Ich habe den Text mit Absicht vorher nochmal gelesen und er gefiel mir besser als die Inszenierung von Ladeges, die hervorragend ist, aber am Schluss einige Längen drin hat. Also diese ganzen Berufe, die darunter gebetet werden, die könnte ein bisschen kürzer werden. Er könnte früher zum Schluss kommen. Aber als Text vom Jandl, Marika, wenn man ihn liest, ist es ein hervorragender Text. Also tut mir leid, da kann ich nur loben und rühmen und sagen, nochmal.
Und da hätte man aber als Autor ins Studio eigentlich mitgehen müssen, würden Sie sagen. Um das, denken Sie, Jandl hätte
das
anders?
Nicht. Ich glaube nicht, dass er da was verbessern konnte. Der Ladeges ist hervorragend. Das, was ich jetzt bemerke, ist möglicherweise nach so vielen Jahren, nachdem man so viel gehört hat, eine Empfehlung. Aber ich meine, es war für Momente ein bisschen schon wieder andere, also okay, wir ahnen ja, oder ich wusste ja, worauf es hinausgeht. Und dann nehme ich den Kopfhörer optimal. Also da kann ich nichts Negatives sagen, wenn Sie das ja erwartet haben.
Nein, keineswegs, aber es gibt ja von Ihnen so einen Aufsatz von 1970 zu einer damaligen Reihe im NDR, glaube ich, Inventur des neuen Hörspiels.
Os ist Os von Krimet, genau, wenn Sie meinen.
Wo Sie schreiben, dass Sie nicht wie Helmut Heißenbüttel der Schutzheilige des neuen Hörspiels sein können, weil Sie feststellen mussten, dass dort, Zitat, alles beim Alten geblieben ist. Das neue Hörspiel ist genauso reaktionär wie das alte Hörspiel. Die Autoren sind die Spießer der 70er Jahre. Ihre Heimat ist der Supermarkt der Kulturindustrie.
Das würde ich weiterhin so sagen.
Was sind das denn für Punkte? Sie schreiben da auch zum
Nicht
Beispiel,
so, dass die reaktionär Autoren, meine ich damit. Das, ja. Mit reaktionär meine ich einfach, dass sie die Lage, die mit der Studentenbewegung optimal und brutal beschrieben wurde, mit Morden beschrieben wurde, nicht was die Lage des Landes nicht in der Lage waren anzusprechen. Sie sind keine Leute wie Feuchtwanger beispielsweise, wenn Sie sich überlegen, was er in den 20er Jahren schrieb, oder Heine. Also die Autoren, die mit der Alltags- und Umgangssprache in der Lage sind, die aktuellen Nöte der Menschen anzusprechen. Sondern sie heben sie immer auf ein Gartenlaube-Niveau oder auf ein Thomas Mann-Niveau oder auf ein Jöten-Niveau, also wo der Anschein von gehobener Bildung so mitschwingt. Das meine ich eigentlich damit, dass sie nicht die Aggressivität eines Brechts der 20er Jahre haben beispielsweise.
Es geht da ja schon in diesen Schwerspielen.
Es geht um politische Dinge.
Um Sprachkritik zum Beispiel auch, und Sie schreiben in dem Aufsatz auch, dass Sie finden, diese Autoren würden Sprachkritik völlig idealistisch benutzen. Was ist denn sozusagen da nicht?
Dass ich das, zum Beispiel die Reihentechnik ist eine lieblingsrhetorische Form, die der Heißenbüttel bis, oder zum Beispiel was der Jandl parodiert. Der Jandl ist ja ein unglaublicher Begabter, so wie der Artmann, er parodiert den Reim. Aber sie nehmen die Reihentechnik so, als ob man Seinsqualitäten aufzählte. Also der Jandl benutzt auch die Reihe, aber wenn sich also mit den Menschen, aber er verspottet sie nicht. Das heißt, der Krebet ist ein Spezialist beispielsweise dieser Reihentechnik. Auch der Franz Mohn, aber der ist schon wieder ein bisschen anders. Ein Beispiel dann das Weglassen von Silben, Endsilben oder das Austauschen von Selbstlauten. Das Ersetzen des O durch ein A oder sonst was. Das, also diese ganzen einfachen, kümmerlichen, poetischen Nummern, nicht um irgendeine politische Gemeinheit zu denunzieren oder zu entlarven, sondern um den Wohlklang.
Aber politische Gemeinheit wäre jetzt etwas Faktisches. Man könnte aber doch auch sagen, dass verkrustete Sprachstrukturen aufzubrechen auch etwas Politisches ist.
Doch nur, wenn man Menschen daran erinnert, dass sie gesagt haben, die Einheit kostet nichts. Und sie kostet heute noch was.
Also die Sprachstrukturen an sich, unabhängig von den Aussagen, würden Sie sagen, dass man da einfach an dieser Bürokratiesprache, zum Beispiel an dieser schönfärberischen Sprache, genau, das sind ja auch durchaus politische Stellungnahmen, wenn ich sage, ich akzeptiere eine gewisse Form des Sprechgestus einfach nicht mehr von diesen Politikern zum Beispiel.
Das wäre eine Kritik, ja, aber wenn der Sprechgestus nur gemeint ist und nicht der Inhalt, dann ist es schon zu wenig.
Sie haben ja damals auch festgestellt, dass über Ideologie tatsächlich eben zu sprechen wäre, die Ideologie im Hörspiel eigentlich auch thematisiert werden sollte. Ist das für Sie eine ganz andere Forderung als die Sie 10 Jahre vorher nach dem totalen Schallspiel formuliert hatten, oder ist das verwandt?
Also in dem Schauspielmodell steckt das sozusagen indirekt mit drin, aber das Schauspielmodell ist ein reines dramaturgisches Modell, wo ich sozusagen als Techniker, als Medieninteressierter sage, ihr nutzt doch die Möglichkeiten, die Werkzeuge, die ihr hier in dem Medium habt, gar nicht aus.
Und auch das würden Sie dem neuen Hörspiel aber nicht zugute halten, dass das zumindest...
Die tun es doch auch gar nicht, sondern sie machen es nur so ein bisschen, was sich ein Autor so ein bisschen vorstellen kann. Sie haben keinen ordentlichen Toningenieur dabei, der Fantasie einbringt, keinen ordentlichen Regisseur, der auch Fantasie einbringt. Also man, das ist ja auch nicht der Fall, aber in dem Os ist Os geht es vor allem also um...
Ferdinand Krivitz jetzt, ja. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, da geht es vor allem...
Um den Mangel an politischen Stellungnahmen zu den laufenden Dingen, so wie heute die Leute sich gegenseitig angrenzen in einer Zeit, wo alle möglichen Armen plötzlich auf der Straße sind. Sie brauchen gar nicht mehr Kommunist oder Linker zu sein, brauchen nur die Abendnachrichten aufzumachen und hören, was in dem Land los ist. Die einen verdienen sich deppert und die anderen kommen gar nicht richtig zurecht, weil sie zu wenig Geld haben müssen, in den Müllsäcken stöbern.
Das sind ja politische Strukturen, die Sie auch dann mit dieser Aufteilung zwischen Sender und Empfänger, also die einen sagen, wie es ist, und die anderen müssen das sozusagen hinnehmen, in Verbindung gebracht haben, auch damals. Ist das denn, würden Sie sagen, in Zeiten des Internet heute anders, wo, wie man so oft sagt, jeder Sender sein kann?
Das ist völlig Unsinn, weil es war ja damals bei der Einführung, sagen wir, der verschiedenen Wellen auch die Idee, dass man eigene Frequenzen frei bekommt für eigene Sendungen. Der Unterschied ist eigentlich gleich null, weil diejenigen, die uns das zur Verfügung stellen, uns einfach benutzen, wie wir eben nur benutzt werden können als Kunden, die irgendwann bezahlen oder für irgendjemand etwas bezahlen. Die Freiheit der Mitteilung, dass ich, sagen wir, das und das nicht mag, ist zwar gegeben, aber bedeutet nichts.
Aber ich könnte doch selbst ein Radioprogramm jetzt zum Beispiel senden, da würde
ohne
mich niemand dran hindern.
Auf dem offenen Kanal können Sie das meterweise machen, ja.
Und das wäre aber für Sie kein...
Es ist keine politische Aktion. Es ist eine Beiläufigkeit, die niemand ernst nimmt. Sie müssen politisch agieren. Deshalb sind die Studenten auf die Straße gegangen und haben Steine geworfen, damit sie bemerkt werden und haben keine Hörspiele geschrieben.
Es gibt natürlich im Internet auch politische Initiativen, Indie-Media, wo sozusagen während eines Gipfels, eines politischen Gipfels alternative Berichterstattung...
Wenn Sie es als Kommunikat nehmen, haben Sie völlig recht. Aber die Frage ist es, wird es so organisiert wie in der Arbeiter-Radio-Bewegung, von der Sie ja auch gesprochen haben, oder in den 20er Jahren, wird es instrumentalisiert in einer politischen Auseinandersetzung und nicht nur als ein Programmteil in irgendeinem Medium. Es geht, also dieser Rückzug sozusagen auf Kommunikation als ein Freiraum, wo jeder Idiot husten darf, ne? Das ist nichts, ja. Sondern es geht um politische, um Machtfragen. Um Gemeinschaft, um Solidarität.
Ja, ich frage mich jetzt nur gerade, solche Machtfragen hängen ja doch oft aber auch mit gewissen Strukturen also einfach zusammen. Zum Beispiel beschreiben Sie in das Hörspiel von 1961 auch die Vision so einer kybernetischen Maschine, die programmgesteuert Spielnummern auswählt, kombiniert, ausstrahlt, sich gleichzeitig nach den Wünschen und Reaktionen der Empfänger auch richtet.
Ist das, das die können, Vorwegnahme des Internets?
Das können ja eigentlich Internet, Radios heute sozusagen, individualisiertes Programm, das immer wieder neue Kombinationen hervorruft. Würden Sie denn sagen, da hat sich doch was verändert seit damals?
Was die Maschine angeht, die gibt's eindeutig. Nur wenn Sie in meine Biografie jetzt einsteigen, der Schritt nach dem Schallspiel, das nächste war sozusagen die Beschäftigung mit der Arbeiterkultur, die Arbeitermedien aus dem 19. Und das Ergebnis war ein Fernsehspiel auf Sozialisten, schließt die rein, dass ich mit Laien produziert habe im NDR. Und ich wurde sofort vom Fenster genommen, als ich mir nur den kleinen Scherz erlaubte zu bemerken, nicht? Also was soll das? Also das ist meine Erfahrung. Wenn Sie nicht politisch eingreifen, sondern sozusagen in einer Anthologie-Ecke des Programmes.
Also würden Sie sagen, waren Sie 61 auch einfach noch optimistischer vielleicht, weil Sie gedacht haben, gewisse Strukturen können was?
Kann ich auch sagen, warum? Weil ich in Betrieben gearbeitet habe und mit Arbeitern zu tun haben, die alle sehr optimistisch waren, was die Wirklichkeit und die Veränderungen der Wirklichkeit angeht. Ich bin es auch heute noch, nur an die Geräte, die ich damals diese Hoffnung band, da würde ich eher skeptisch sein.
Wie sehen Sie denn die weitere Hörspielentwicklung bis heute, wo ja zum Beispiel gerade elektronische Klangerzeugung ja im Hörspiel schon fast etwas Normales geworden ist?
Also ich würde bei dem, was ich zu Anfang schon sagte, es braucht Autoren, die Stoffe liefern und Regisseure und Techniker, die da mitmachen. Aber eine Entscheidung ist, meine ich, was Publikumsseite angeht, längst gefällt mit dem Hörbuch und mit dem Kopfhörer. Das läuft, ohne dass irgendjemand von der Kunstszene was dazu beiträgt, weil das Publikum offensichtlich mitgezogen wird. Also jetzt hängen sich alle an die Hörbücher ran, die nur irgendwas zu verscheuern haben. Aber ich glaube, da können Sie, weil die Intensität so groß ist, wenn ich mir die Leute in der S-Bahn angucke, die Frauen mit ihren Stöpseln im Ohr, die sind weg.
Das stimmt.
Und wenn ich frage, was haben Sie gehört? Hörspiel, Stück Musik.
Aber da könnte man doch sagen, findet schon ein bisschen Emanzipation statt. Sie schreiben zum Beispiel auch in Ihrem Buch, dass Experimentierfelder fehlten damals einfach. Also, dass der schallfreudige Autor fehlt, der sein stilles Kämmerlein in ein elektroakustisches Hörspiellabor verwandeln könnte. Das tun heute ja viele Hörspielautoren tatsächlich. Und viele der Hörspiele, die gesendet werden, sind auch so halbe Do-it-yourself-Produktionen eigentlich.
Würde ich sagen, hat sich erfüllt, können wir also positiv abhaken. Das Einzige, was ich an Anmerkung, Zweifeln jetzt habe, ist das, was ich schon vom Autor, von der inhaltlichen und von der politischen Leistung her mir vorstellen würde, was damals nicht so expressis verbis vielleicht durchklingt, weil es vollgestopft war mit anderen Themen, die viel vordringlicher waren. Das andere war eigentlich selbstverständlich. Aber mittlerweile ist es nicht selbstverständlich, wenn Sie in einer solchen Grinsergesellschaft leben wie wir heute, wo jeder jeden angrinst und Sie haben fortwährend nur mit Jammer zu tun.
Aber würden Sie denn sagen, es gibt heute Hörspiele, die das thematisieren?
Kann ich nicht hören.
Können Sie nicht sagen. Sie haben ja über Hörspiele auch experimentell damals geforscht. Mhm. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Ihre Dissertation, die im Herbst jetzt auch, sagten Sie, neu veröffentlicht wird.
Die wird ja mit stilistischen Überarbeitungen und mit einer Darstellung dessen, was ich nachher mit Studenten, also an Hörspielexperimenten gemacht habe.
Was waren denn damals Ihre Ergebnisse? Was stellen sich denn der Hörspielhörer vor, während Sie ein Hörspiel hören?
Also die Hörer, die damals hörten, waren aus verschiedenen Gründen Studenten und Graduierte der Universität. Und ich wollte herausfinden, was bei ihnen beim Hören passierte. Und Teile dieser Ergebnisse waren, dass man feststellen konnte, es gibt Hörer, die fantasierend hören und solche, die wirklich nur akustisch hören. Und es gibt von der Erinnerung her so etwas wie Szenenstücke und Personenstücke, wo die Hörer Stücke entweder nur per Szene in Erinnerung haben und die anderen nur Personen. Und dass du zum Beispiel für die Erinnerungsszene der ungewöhnliche Vorfall ein sehr wichtiges Ding war.
An den man sich dann als einziges vielleicht noch erinnert.
Ja, erinnert zum Beispiel von Habeck gibt es ein Hörspiel, das hieß Der Fremde jenseits des Flusses, war es das Flussbild. Für die Versuche, die ich danach machte, war immer sozusagen herauszufinden, wie kriege ich den Hörer zu meinem Baden-Badener Erlebnis hin? Was muss ich anstellen? Ja. Und da war einerseits das Tanzen. Ich habe mit Studenten zu Hörspielen getanzt und es funktionierte toll.
Was waren das für Hörspiele?
Ein Hörspiel von Kofler, Tanzcafé Treblinka, haben wir mit Schülern in Steglitz Horror-Dance getanzt und das war sehr eindrucksvoll. Oder wir haben Hörspiele im Fernsehen gezeigt und überlegt, wie können wir das Fantasieren verhindern, wenn wir wenig Bilder geben, andere Bilder.
Was war da zu sehen dann?
Es waren zum Beispiel ein Radio zu sehen oder nur Zahlen oder nur Worte. Alles Mögliche ausprobiert. Das heißt also, die Versuche, die Rezeptionsform zu beeinflussen, waren eben da verschiedene. Und ich stelle eben jetzt bei dem letzten Versuch, den ich mit einem Studenten der Juristerei, der sogar Staatsanwalt schon war, gemacht habe, bei Hörbüchern fest, dass er herausgefunden hat, dass bestimmte Hörbücher, die nur von einer Figur gelesen wurden, dass die Figur sehr, sehr stark den Stoff färbt. Also dass eine Frau, die liest, also die völlige Umzentrierungen im Stoff vornimmt. Ich habe ausprobiert bei einem Hörbuch Rilke-Projekt, es mit Kopfhörer und ohne Kopfhörer und habe das erlebt, was ich schon teilweise verraten habe. All das finden Sie aber in meinem Buch.
Ja. Ja, das ist interessant. Also gerade diese körperliche Erfahrung, Sie beschreiben zum Beispiel auch, dass im Theater man ja klatschen kann und Hörspielhörer klatschen nicht und haben dann diese Erregung noch im Körper sozusagen, die auch irgendwie abreagiert werden müsste. Ja. Was würden Sie denn sagen, wo man ja denken könnte, heute kann jeder Hörspiele machen, heute sei alles möglich, wie das Heißenbüttel auch gefordert hat, 68. Man könnte auch denken, gerade deshalb sei die Zeit der Experimente vorbei. Was jetzt, würden Sie sagen?
Es gibt noch beim Hörspiel so viel zu tun, nur nicht den Laden zu bedienen, der sowieso schon läuft. Ne?